Gemeinde, meine erste Frage ist, warum schwieg Jesu? Er hat kaum gesprochen am Kreuz. Und ich sehe fünf Gründe. Drei Gründe werden die meisten von Ihnen wissen. Die zwei anderen Gründe nehme ich an, dass niemand weiß. Die erste ist sehr klar. Jesus ist schwach. Ich habe auch Sterbende betreut und Jesus liegt im Sterben. Er ist schwach und wenn man schwach ist, man konzentriert sich nur auf das Wesentliche. Es ist so merkwürdig, dass Jesus alles gesagt hat in sieben Worten, trotz seiner Schwachheit. Alles, was zentral ist, ist in diese wenigen Worte gesagt. Absolut komprimiert, keine Rhetorik, sondern Wahrhaftigkeit. Zweitens, das ist eine prophetische Erfüllung von der stumme Lamm. Wir haben gestern behandelt, der Passalamm, Jesus ist geschlachtet in die Stunde, als die Passalämme geschlachtet, als unser fehlerloser Lamm, der sich nicht wehrt gegen seinen Auftrag, gegen den Tod. Ich habe gelernt von einem guten Alttestamentler, dass Jesus Psalm 22 vollständig am Kreuz gebetet hat. Sicherlich in die Stille, sicherlich nur zum Vater, sicherlich als die Dunkelheit über das Land kommt. Dies sind die mehr oder wenig Bekannte. Was sehr wenig bekannt ist, ich habe es nie von jemand anders gehört, wir haben eine Verteidigung, eine geistige Verteidigung gegen das Tod. Und das ist das Wort. Wir können uns wortlich dagegen wehren, wie wir in vielen Hinsichten tun und auch in anderen Zusammenhängen. Jesus hat unsere Sprachlosigkeit gegen den Tod, da bleiben wir alle sprachlos. Er hat das auf sich genommen und diese Wehrung, diese ständige Wehrung gegen den Tod, er hat das nicht angenommen. Er trug unsere Sprachlosigkeit gegen den Tod. Ich weiß als Vater, wenn eine Ehe in großer Not ist, dann gibt es große Schreien. Ich habe mehrere solcher Leute beschäftigt. Der Mann sagt zu der Frau, warum kannst du das nicht ausdenken? Und die Frau sagt zu dem Mann, warum bist du so unfühlsam? Solange gestritten ist, lebt die Ehe. Wenn die Ehe stirbt, gibt es Sprachlosigkeit. Das bedeutet, die Frau sagte, ich kann nicht mehr mit ihm reden. Er bleibt, wie er ist, ich bleibe, wie ich bin. Und der Mann sagt genau das Gleiche. Es ist eine Sache, was zu erleben und eine andere Sache, was zu wissen. Jesus weiß, dass alles mit ihm passieren wird, dass er gekreuzigt, dass alle versagen. Sein Jünger, die Juden, die Heiden. Es ist etwas ganz anderes, als das zu erleben. Leute sagen, wenn ich lerne, dass ich Krebs habe, ich wäre so und so, das ist alles Unsinn. Niemand weiß im Voraus, wie er reagieren wird. Jesus ist schockiert. Er weiß alles, aber er ist schockiert, als er das erlebt. Zu wissen und zu erleben sind zwei total verschiedene Sachen. Man kann alles im Voraus wissen und das weiß er, weil er auch Gott ist. Aber dann erlebt er. Er erlebte die Brutalität der Römer. Er erlebte die psychische Brutalität, die leitete sein eigenes Volk. Und am schlimmsten erlebte er, wie seine Jünger total versagen. Und das tun sie durch die ganze Passionsgeschichte. Sie schlafen ein, wenn sie die Wache halten soll. Mein Dackel könnte viel besser die Wache halten als Petrus, Johannes und als die drei zentralen Jünger. Er erlebte total Verlassenheit. Sogar von Vater. Und ich werde das erklären. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist total allein und er ist schockiert. Er ist schockiert, weil er hat nur Gutes getan. Er hat der Vater immer geliebt und diese Botschaft aufgenommen. Er wendet sich zu den Menschen in Not, er hat viel Wunder getan. Und was kriegt er dafür? Verlassenheit. Er ist schockiert. Auch wenn er weiß im Voraus, dass das passiert, er erlebt es. Das ist was total anderes, zu wissen und zu erleben. Zweitens, die Worte, die Jesus sprach, sind total umfassend. Und ich meine in biblischen, wahrhaftigen Sinn, historisch total umfassend. Ich bin Historiker und Gott sei Dank, das habe ich gelernt und das hilft mir, die geschichtliche Bewusstsein, die ganze Bibel. Die erste Wort geht an die Völker. Er redet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Natürlich, wie soll die Heiden wissen, außer Pontius Pilatus, er könnte Jesus retten. Er hat die Macht dazu, aber er hat Angst vor Jesus. Er teilt die Juden. Wollt ihr dieser Mann, der sagt, der ist der König der Juden sein? Und sofort eine Aufruhr unter die Juden, das ist blasphemisch. Und die Juden sind geteilt und er kann weiterhin herrschen. Aber er meint auch die Juden. Wie kann er die Juden meinen? Weil das steht alles im Alten Testament, die Juden haben nie gewusst bis heute, dass der Messias zweimal kommt. Und was erwarten Sie von einem Messias? Genau was Sie jetzt kriegen, wenn Sie jetzt immer mehr isoliert in die Welt. Die ganze Welt wird in Aufruhr gegen Israel. So ist das jetzt. Und da kommt ein Retter. Und dieser Retter ist Gott selber. So heißt er in Jesaja 9. Und dieser Erretter kommt und rettet Israel, dass alle Völker hin kommen werden, der Gott Israel anzubeten. Das läuft durch das ganze Alte Testament. Das ist, was die Juden damals erwartet. Und das kriegen sie jetzt. Aber Jesus hat was ganz anderes vor bei der ersten Ankunft. Für euch ist er gekommen, nicht für die Juden. Er hat ein Binde über die Augen Israel gesetzt, sagt Paulus in Römer 11, damit ihr zu Glauben kommen. Wenn die Juden Jesus aufgenommen hatten, ist es sehr wahrscheinlich, es würde nur dann für Israel sein. Sie werden ihn verehren und die Welt wird außen bleiben. Hier geht es um beide, die Heiden, die nicht wissen können, und die Juden, die eine andere Auffassung haben, die biblisch und richtig, das wird nicht hier gepredigt, die biblisch und richtig ist, aber hat nicht mit dieser Zeit, es hat mit der Wiederkunft Jesus zu tun. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Von dieser, was wir nennen als Historiker, ein Gesamtblick über die Völker, weil es gab damals nur zwei Völker, die Juden und die Heiden. Plötzlich kommen wir zu dem Zentrum der Geschichte, denn alles Heilsgeschichte geht zum Kreuz hin und von Kreuz geht es weiter. Und da ist alles nur auf Kreuz, aber es sind zwei Geschehen zum Kreuz hier. Die eine ist die zwei Schächer am Kreuz. Die eine nimmt ihn ab, die andere nimmt ihn an und die andere nicht. Und dann der Mutter und Sohn sind da. Und er redet zu denen über sein Testament der Liebe. Hier sind wir um das Zentrum der Zeit, der ganzen Geschichte, mit zwei zentralen Aspekten, entweder ja oder nein und sein Testament der Liebe. Und dann ist Jesus allein, buchstäblich, physisch, geistig, in jedem Sinne allein. Und da gibt es zwei Worte hier. Warum hast du mich verlassen? Ich werde erklären, warum der Vater musste ihn verlassen. Und was mein Lieblingskomponist Haydn unwahrscheinlich tiefsinnig vertont hat, ich dürste. Hier geht, und die Dürsten ist nicht nur physisch, es ist viel mehr als das. Hier geht die ganze Weltgeschichte um ein Mensch allein, nur Jesus. Und dann die letzten zwei Worte, das alles ist kosmologisch aufgemacht. Es ist vollbracht, das bedeutet das Gesetz Gottes Weg der Schaffung der Welt und seine Orientierung für die ganze Welt ist in Christus vollbracht sein, damit Gerechtigkeit, der wahre Gerechtigkeit von Bergpredigt verkündigt und erfüllt wird. Und ich befehle meinen Geist in deine Hände, da ist Jesus Blick auf die Zukunft, wo er zum Vater gehört und reagiert mit dem Vater über die Welt. Hier ist der Kosmos geöffnet. So haben wir alle die Dimension, die Völker, alles, was zentral beim Kreuz passiert, Jesus total allein und dann die kosmologische. Denn das Gesetz, welches erfüllt, gilt als die Schöpfungsvermittler. Das ist kosmologisch und dann bei dem Vater zu sein. Die dritte, warum hat er 7-mal gesprochen? Und wenn wir nehmen, dass der ganze Psalm 22, das gilt jetzt als einmal. Weil hier ist die Wegweisung zu Gottes Himmelreich. 7 sind die Schöpferzahl. Die Auferweckung Jairus' Tochter zum Beispiel, oder vielleicht kennen Sie die Verspeisung der 5000. Kennt die Konfirmanden diesen Text über die Verspeisung der 5000? So habe ich Fehler gemacht mit meinem Deutsch. Habe ich einmal gesagt, nächste Woche behandeln wir die Verspeisung der 5000. Und kein Mensch saß in die erste Reihe, weil sie Angst hat. Die Verspeisung, ja. Bei dieser Verspeisung gab 5 Brote und 2 Fische. Nochmal 7. Schöpfungswunder haben immer mit dieser Zahl 7 zu tun, weil das hat mit der Erschaffung der Welt des Herrn. Und Jesus sprach 7-mal als die Wegweisung, diese 7 Worte, die Wegweisung zu sein Himmelreich und zu der neuen Schöpfung. Und jetzt gehen wir in total unbekannte Gebiet. Mit diesen 7 Worten ist die endgültige Aussage über Gesetz und die endgültige Aussage über Evangelium. Wort und Zeichen, sakramentalische Handlung. Das Zeichen des Gesetzes, Dunkelheit über das Land. Die Mächte und Kräfte anscheinend haben gesiegt. Und dann die Worte, diese uralte Worte. Verflucht ist der, der am Holze hängt. Verflucht ist der, der am Holze hängt. Das ist ein uralter Text. Die Juden haben nie gekreuzigt. Wir haben einmal einen fremden König am Holz gebracht, aber nicht Nägel in die Hände und Füße. Hier ist das gesetzliche Antwort auf Jesus, der dieses Gesetz erfüllt. Die Worte und die Zeichen und das Evangelium. Die Worte sind die 7 letzten Worte und die Zeichen, nicht Wasser, Taufe, das ist übertragener Sinn über Tod, nicht Wein beim Heiligen Abendmahl, sondern Blut. Wasser zielt auf Blut. Wein zielt auf Blut. Hier ist Blut. Hier ist die Urgrund des Sakramentalischen und zwar in zweifacher Art und Weise. Ich glaube, das ist absolut unbekannt. In absolut erfüllter Sinn, Wort und Zeichen des Gesetzes, das Zeichen die Dunkelheit, die Mächte und Kräfte der Böse haben anscheinend gesiegt und dieses uralte Wort, verflucht ist der, der am Holze hängt. Und dann das Evangelium, die 7 Worte, die dazu führen, diese 7 Worte dann am Kreuz und Jesu hat das alles für uns vollbracht, mit seinem Blut, kein Wasser. Wasser hat auch eine Bedeutung am Kreuz, aber hier Blut selber. Die ursakramentalische Taufe hat unter Wasser mit Tod, aber es hat mit Wasser zu tun. Und Abendmahl mit Wein zu tun. Hier kommt man auf das Zentrum, Blut, nicht in übertragender Sinn, sondern hier und jetzt. Der Grundlage, was sakramentalisch überhaupt ist. Gehen wir zu den Worten. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe erklärt, dass die Juden als Volk eine Binde über die Augen haben, dass sie Jesus nicht annehmen, Römer 11. Und sie erwarten eine andere Erlösung. Und diese Erwartung ist biblisch, das wird nie gepredigt.
Was die Juden erwartet, war biblisch. Sie erwartet ein zweiter Mose, die mehr als Moses, er ist Gott. Er wird Israel retten von einem schrecklichen Feind, nicht die Römer, sondern die Welt am Ende der Tage. Und sie werden ihn annehmen, die Juden, den sie doch bohrt haben, gekreuzigt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Das wird alles geschehen, das steht vor unseren Augen.
Diese Unruhe im Nahost, jeder ist glücklich außer Israel, denn Israel weiß, alle diese arabischen Völker haben nur eines gemeinsam. Und das ist ihr Glaube, Islam. Und die Zielsetzung ist, Israel zu zerstören. Und jetzt ist die Schutz weg. Wir sind alle für Demokratie, aber schauen Sie, was hier geschehen wird. Sind zwei Schächte am Kreuz. Sehr einfach, die zwei Möglichkeiten. Eine lässt dienen und sagt, wenn du Gottes Sohn, steig vom Kreuz herunter. Die andere sagt, du und ich, wir gehören gekreuzigt zu sein, wir sind schuldig. Und dann sagt der Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist Bekehrung. Herr, dein Reich erkannt Jesus als Gott. Er bekehrt sich im Sterben. Das habe ich auch erlebt in meiner Gemeinde. Jemand, eine waschechte Heide, der sich im Sterben sich bekehrt. Und das ist die Allerschwerste. Wisst ihr warum? Weil man sagt Nein zu sein ganzes Leben. Das Leben war sinnlos, weil es ohne Gott war. Das war auch bei den Bekehrten in meiner Gemeinde und das ist auch hier der Fall. Die schwerste Bekehrung, bekehrt euch jetzt, warte nicht bis Ende. Weil sehr wenig Leute bekehren sich im Sterben, weil es bedeutet ein Nein zu das ganze Leben. Hier gibt keine psychologische Erklärung für denen die Erziehung und deswegen haben sie solche Sachen getan. Keine soziologische Erklärung, diesen Freiheitskämpfer, die soll vergeben. Keine, entweder ja oder nein zu Jesu, keine Ausrede. Es gibt bei Gott keine Ausrede. Dann, auch bei dem Kreuz, sind Johannes, sein Lieblingsjünger, und Maria. Die Menschen, die ihn am meisten lieben und die er am meisten liebt. Und da gibt ein Testament der Liebe, dass sie beide ineinander verbunden. Das bedeutet, das Testament der Liebe ist die wahre Testament, nicht das Geld. Und ich habe gehört von einem bekannten christlichen Notar, es sind die Frommen, die kämpfen immer über die Erbe. Und die Heiden sind viel besser. Das ist schrecklich. Schrecklich, dass fromme Christen, dieser Mann ist selbst ein frommer Christ und Notar, die schlimmste Kampf um die geldliche Erbe geht bei Christen, die nicht verstanden haben, dass die Erbe Jesu ist ein Erbe der Liebe. Das ist dein Sohn, das ist dein Mutter. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater muss sich von Jesus verlassen, denn Jesus muss Sünde erleben, ohne ein Sündiger zu sein. Sünde in Ohrdeutung bedeutet Entfernung von Gott. Jesus muss die Entfernung von Gott erleben, ohne dass er selbst ein Sünder ist. Deswegen muss sich wegen Gottes Heilsplan sich von Jesus entfernen. Und Jesus erlebt unser Tod, unser Schuld und unser Gericht, ohne schuldig zu sein, sondern an unsere Stelle. Der Vater tut das aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu dem Heilsgang, der Vater der A und O ist. Also hat Gott, Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und der Vater holt ihn aus dem Tod heraus. Das hat Rembrandt wunderschön in die alte Pinakothek gemalt. Und dann kommen wir jetzt nur Jesus. Mein Glaube war nie gegründet auf Kirche. Die Kirche hat mein Volk Jahrzehnte und Jahrhunderte lang gekreuzigt. Mein Glaube war nie gegründet, dass ich in Himmelreich komme. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Mein Glaube war von vornherein gegründet auf einen Mensch. Und das ist Christus. Er ist anders. Er ist Gott. Und das ist im Grunde genommen der evangelische Glaube. Allein Christus und seine Gnade durch die Schrift verstanden.
Und hier steht er total allein. Ich dürste, wisst ihr, was Kreuzigung ist? Es ist der schlimmste Tod, was er überhaupt geben kann. Die Lebenssäfte gehen aus seinem Körper, Minute um Minute, Stunde um Stunde. Er verreckt am Kreuz. Grünewald malt ihn so am Kreuz. Das ist fast eine Verschönerung. Es ist ein schrecklicher Tod. Und man hat einen Durst viel schlimmer als bei der Pest im Mittelalter, wo man glaubt, der ganze Körper ist in Flammen. Man hat so einen Durst, weil alles geht, die ganze Lebenssäfte geht weg. Ich dürste, er braucht Nahrung für seinen Körper, weil wir sind auch von Körper, nicht nur Geist und Seele. Aber er dürstet nach der Vollendung sein Auftrag und er dürstet nach der Rückkehr zum Vater in sein Reich. Er hat genug. Alles ist vollbracht. Was ist vollbracht? Das Auftrag, das Gesetz, der er auslegt im Geist. Bergpredigt ist ein Satz. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Alles sonst sind Nebensäfte. Kein Mensch kann das erfüllen. Auch nicht Leo Tolstoi, der versucht, das zu erfüllen. Vollkommenheit ist nur bei ihm. Gott Vater verlangt Vollkommenheit. Und Jesus ist diese Vollkommenheit für uns, sehr unvollendete und sündige Menschen. Und dann am Schluss, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Diese Übersetzung Befehl ist interessant. Im Grunde genommen, er übergibt sich dem Vater, der ihm diesen Auftrag gegeben hat. Aber gleichzeitig, das ist der Mensch in ihm, er befehlt dem Vater, weil er gleichwürdig ist, weil er Gott selber. Ich befehle, jetzt ist zu Ende. Ich befehle meinen Geist in deinen Händen. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Thema ist uferlos. Es gibt alle möglichen Bücher über die sieben letzten Worte. Was mich fasziniert, ist, dass Jesus alles sagt durch diese sieben Worte. Seine letzte Rede ist die zentralste von überhaupt. Es ist die Wegweisung zu seinem Himmelsreich. Und wie gehen wir um? Wir gehen um nicht da, schau mal, wie fromm ich bin und alles, was ich geleistet und wie weit ich gekommen. Wir gehen mit diesen sieben Worten am Kreuz auf den Knie um Erkenntnis. Du hast das für mich gemacht und ich habe es nicht verdient. Wer das weiß und erlebt, der ist auf dem Weg zu Gottes Himmelreich. Amen und auf Wiedersehen. Ich muss gleich jetzt zum Flughafen. Auf Wiedersehen.